Niemand wünscht sich's und doch passiert's. In der Ferien wird man plötzlich krank oder hat einen Unfall. Was macht man bei einem medizinischen Notfall im Ausland? Wir reden heute über die Repatriierung. Das kommt vom lateinischen Begriff repatriare, was so viel heisst wie ins Vaterland zurückkehren. Damit schnell geholfen werden kann, tun sich diverse Dienstleister in einem ausgetüfteten Zusammenspiel zusammen. Von der Krankenversicherung über medizinische Assistenz bis zu der Rega. Wer wann zum Einsatz kommt, was bei einer Erkrankung oder einem Unfall im Ausland wichtig ist, wie wir als Versicherte können im Vorfeld dafür sorgen, dass es einen möglichst reibungslosen Ablauf gibt, all das und mehr erfahren wir in den nächsten 30 Minuten hier bei Swica Talks.
Swica Talks, der Podcast von der Swica Krankenversicherung über Gesundheit, Gesellschaft und Politik. Von heute und morgen.
Jetzt begrüße ich aber zuerst meine beiden Gäste. Marlene Krakowitzer ist stellvertretende Bereichsleiterin in der medizinischen Einsatzzentrale bei Medical Switzerland. Hoi Marlene.
Hoi Nadja.
Was ist genau Medical?
Medical ist eine Notrufzentrale für Krankenkassen, Unfallversicherungen und Reiseversicherungen. Wir haben eine medizinische Assistenz bei uns. Wir haben noch einen Personennotruf und eine technische Assistenz und noch drei Tochterfirmen. Und uns gibt es seit 1986. Wir sind die grösste Notrufzentrale in der Schweiz, die grösste medizinische Assistenz.
Aber eben, wir haben alle die Nummern nicht, sondern wir werden hier verbunden, wenn wir...
Korrekt. Wir arbeiten vollkommen im White Label. Also unsere Kunden sind wirklich Krankenkassen, Reiseversicherungen, Unfallversicherungen. Wir arbeiten in ihrem Auftrag und wenn ihr bei uns anruft, dann nehmen wir ab mit der jeweiligen Krankenkasse, Reiseversicherung oder Unfallversicherung.
Ja.
Ihr wisst nicht, dass wir Medical sind.
Und auch hier bei mir im Studio ist Dr. Nadine Newkamp. Sie ist Leiterin vom Arztdienstjet und Flugärztin bei der Rega. Hoi Nadine.
Hoi Nadja.
Die Rega ist eine gemeinnützige Stiftung, die von Gönnerinnen und Gönnern unterstützt wird. Also man zahlt einen jährlichen Beitrag und kann dann vom Angebot profitieren.
Ja, so. Genau. Ungefähr so funktioniert das, ja.
Wie muss man denn jetzt als Reisende bei einem medizinischen Notfall vorgehen? Was sind so die einzelnen Schritte?
Also am wichtigsten natürlich ist es, dass man erstmal die lokale Notrufnummer wählt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es 1414 kennt jeder hier.
Eben, da tut man vielleicht im Vorfeld sich zuerst informieren, was wäre denn die, dass man sie gerade hat.
Das wäre die beste Idee. Es gibt im Fall auch Apps, die das machen. Also man kann im Prinzip einfach eine App aufrufen und dann zeigt es einem die. Aber das ist sicher die beste Idee. Man schaut vorher, wem muss ich im Notfall anrufen. Genau. In der Regel kommt dann auch, wie bei uns, eigentlich die Ambulanz. Da muss man auch sagen, ja, das geht manchmal ein bisschen länger, je nachdem, in welchem Land man ist. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der verunfallte oder der erkrankte Patient schnellstmöglich irgendwo auf einer Notfallstation landet.
Und was passiert jetzt konkret so der Reihe noch? Also vor Ort oder auch im Hintergrund in der Schweiz? Was sind da so... Was passiert dann?
Vor Ort ist noch wichtig, man darf nicht erschrecken. Die meisten Spitäler oder auch zum Beispiel Praxen, die verlangen einen Vorschuss. Also es ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel eine Kreditkarte dabei hat. Und der Vorschuss, der kann man locker schnell 5'000 Stutz sein. Und das ist wie normal, oder? Also da muss man auch sagen, das machen wir in der Schweiz auch bei zum Beispiel Patienten aus dem Ausland. Das machen wir auch. Also das ist wie eine Art Garantie. Und dann ist aber die notfallmedizinische Versorgung etwa ähnlich wie bei uns. Der Patient wird erst einmal versorgt. Der nächste Schritt wäre dann...
Also wenn man den Vorschuss nicht zahlt, wird man nicht versorgt?
Man wird versorgt. Die Ersthilfe, die wird gemacht. Aber wenn es nicht so dringend ist und wenn 20 andere Patienten auch noch dort liegen, auf dieser Notfallstation, dann kann es durchaus sein, dass man mal einige Stunden wartet.
Wobei man da vielleicht auch darf sagen, auch in der Schweiz wartet man einige Stunden im Notfall. Also man hat damit das Gefühl, man ist im Ausland, man wartet jetzt extrem lang. Das ist nicht immer der Fall, das kann in der Schweiz einem auch passieren. Also ich denke, bevor man verreist, muss man sich auch ein bisschen bewusst sein, woran reist man, was kann das bedeuten, also so vorbereitende Sachen wie, wie funktioniert etwas in dem Land, was ist die Notrufnummer in dem Land, vielleicht auch selber sich bewusst sein, was habe ich vielleicht für Vorerkrankungen, kann das ein Problem werden im Ausland. Das sind so Vorbereitungen, die dazugehören, eine Notfallapotheke, sollte auch dabei sein, dann hat man seine eigenen Medikamente. Das Medikament im Ausland beziehen auf Rezept ist schwierig bis unmöglich. Das sind so Sachen,
wo man sich sicher gut vorbereiten kann. Und ich glaube, das ist so die nächste Thematik, ist, ich darf nicht erwarten, dass im Ausland immer alles genauso läuft wie bei uns. Also die Erwartungshaltung von den Leuten, die ist schon gestiegen, würde ich so gleich sagen. Und das ist auch eines von unseren Problemen, dass man wirklich muss sagen, ja, die Situation ist schlimm. Wir verstehen das so gut am Telefon und wir leiden manchmal wirklich mit den Leuten. Aber manchmal muss man auch sagen, schaut, im Moment sind ja gut versorgt vor Ort. Also es braucht nicht unbedingt jetzt sofort morgen den Heimflug organisiert oder einen Ambulanzjet. Mhm. Und da muss man ganz, ganz gut unterscheiden.
Jetzt ist es eben mit all diesen verschiedenen Gesundheitssystemen, die ja alle eben sehr unterschiedlich sind, gibt es ja diverse Tücken. Und dazu gehören wir noch Daniel Lorenz von der SWICA.
In vielen Staaten ist davon auszugehen, dass man die Kosten für die Behandlung vorstrecken muss. Dabei können Schwierigkeiten auftauchen, wie beispielsweise Kreditkartenlimit erreicht oder zu wenig Bargeld dabei. Und außerdem können die Kosten in einigen Staaten, wie zum Beispiel USA, Kanada, Australien oder Singapur und so weiter, deutlich höher sein wie in der Schweiz. Und nicht zu unterschätzen sind auch allfällige Sprachbarrieren, das ungewohnte Umfeld, das man hat, und unterschiedliche Standards in der Gesundheitsversorgung, wie man es von der Schweiz aus gewohnt ist. Und wenn man ohnehin schon mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, sind solche Umstände natürlich eine zusätzliche emotionale Belastung. Auch administrative Unterschiede zur Schweiz können dabei eine Rolle spielen. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass man für eine Behandlung keine Rechnung oder Quittung bekommt, sondern nur etwas Handgeschriebenes. Und da ist unsere Empfehlung, dass man auf ein Dokument mit einem offiziellen Charakter besteht, damit man die Kosten anschließend bei der Krankenversicherung einreichen kann.
Jetzt haben wir gerade gehört, eben die Preise, die sehr unterschiedlich sind. Also wo sehen Sie denn sonst so die Herausforderungen? Jetzt gerade bei den Gesundheitskosten. Was ist so das Schwierigste?
Also das Schwierigste ist sicher das, was Nadine vorher angesprochen hat, dass man eben die Vorleistung, also das Depot, das man muss leisten, da muss man sicher vorausschauen, wie hoch ist meine Kreditkartenlimite oder weiss ich, wo dass ich sie erhöhen kann. Das wird verlangt. Nachher, es ist so ein bisschen, wir sagen jetzt, wenn man gerade das Beispiel USA nimmt, machen wir generell eine Unterscheidung zwischen ambulant und stationär. Also ambulant heisst, man geht ins Spital, wird nach ein paar Stunden entlassen. Stationär heisst, man bleibt über Nacht, 24 Stunden, dann wird es relativ schnell teuer. Im ambulanten Setting sagen wir grundsätzlich zahlen und dann einreichen. Da muss man sich auch bewusst sein, das kann relativ teuer werden in den USA. Stationär, dort ist es wichtig, dort muss man dann wirklich Krankenkassenkarten suchen und uns anrufen. Weil das kann man selber nicht mehr stemmen. Es ist so, sobald bei uns der Anruf reinkommt, schalten wir einen Korrespondent im Ausland ein, der dann direkt mit dem Spital in Kontakt tritt. Und dann hat es sich eigentlich für den Patienten in dem Moment erledigt oder für den Angehörigen.
Und der schaut dann mit dem Spital,
der ist also nicht die Kontaktperson
von einem selber, sondern der tut dann selber mit dem
Spital. Richtig, ja. Der tritt nicht in Kontakt normalerweise mit dem Patienten oder dem Angehörigen, sondern der tritt wirklich in Kontakt mit dem Spital, sagt, da ist eine Versicherung dahinter, es ist okay, alle Informationen bitte ab sofort über mich, bitte den Patienten nicht mehr darauf ansprechen. Und ja, dann ist es eigentlich für den Patienten und den Angehörigen erledigt. Im ambulanten Setting ist das fast nicht möglich. Das braucht halt Zeit, so etwas. Dort ist es am besten, jetzt gerade USA vielleicht als kleiner Tipp, wenn man etwas hat, wo nicht ernst ist, also ich sage jetzt nicht, man ruft 911 an und muss mit der Ambulanz eingeliefert werden, aber wenn es vielleicht etwas kleineres ist, die Apotheken beispielsweise in den USA sind sehr gut organisiert, oder es gibt auch Medical Center, wo man relativ schnell drankommt, die Wartezeiten nicht hat und nicht gerade der ganze Kasten aufgefahren wird. Also das ist noch ein Tipp. Man kann in den USA, das Gerücht geht ein bisschen um, sich auch als Selbstzahler darstellen, dann sind die Kosten massiv weiter unten, als wenn man gerade mit der Krankenversicherung zwinken kommt. Das kann man an gewissen Orten noch machen. Es ist einfach so, an den touristischen Orten weiss jeder, dass ein Schweizer gut versichert ist und das muss haben. Und dann funktioniert das nicht.
Ja.
Aber das wäre noch ein Versuch wert. Aber ich sage ganz bewusst, im ambulanten Setting, sobald man über Nacht muss bleiben, bitte unbedingt uns anrufen.
Damit, vorher.
Ja, also ja, vorher. Natürlich, also, so wie Nadine gesagt hat, die Notfallbehandlung mal über sich ergehen lassen, das ist ja wichtig. Also dann hat niemand Zeit, um seiner Krankenkasse anzuleiten. Aber nachher irgendwann ist wirklich telefonieren.
Ja. Du hast vorher, Nadine, auch noch gerade eben so die Versorgung. Eben, man wird eigentlich grundsätzlich gut versorgt. Aber jetzt ist jetzt, die USA ist sicher sehr gut organisiert, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt in gewissen anderen Ländern wird das vielleicht ein bisschen schwierig und so eine Herausforderung. Oder auch in den Spitälern gibt es da irgendwie so Unterschiede, wo man würde sagen, ja, das, dort ist es jetzt ein bisschen schwieriger.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wir sehen das ja jedes Mal, wenn wir im Ausland sind und Patienten gehen holen. Der Standard ist sehr unterschiedlich. Und man muss natürlich sagen, auch die Kollegen dort, die probieren alles, was in ihrer Macht steht. Und manchmal haben sie vielleicht einfach nicht das richtige Gerät oder das richtige Medikament. Und gell, wir kommen dann natürlich, wir sind gut ausgestattet, wir haben unsere medizinischen Möglichkeiten. Und dann kommen wir wie dort rein, in so eine andere Welt und bringen die Sachen mit, die ihnen fehlen. Das ist gar nicht so einfach, auch für uns manchmal mental. Es ist extrem spannend zu sehen, die Länder, die am wenigsten haben, die sind meistens am hilfsbereitesten. Also die probieren wirklich, uns auch zum helfen oder noch hier was zum organisieren. Das ist extrem spannend. Aber das ist wichtig. Oder am Anfang probieren wir vor allem herauszufinden, wie gut ist denn der Patient versorgt in dem Moment. Also wo ist er genau, wo liegt er, in welchem Land, in welchem Spital, auf welcher Station. Und solange wir davon ausgehen, dass im Moment wirklich der Patient in Ordnung versorgt ist, dann können wir mal durchschnaufen und sagen, okay, jetzt machen wir uns langsam an die Planung. Aber es ist sicher nicht so, dass man den in der Nacht noch müsste starten.
Wie funktioniert denn jetzt genau die Rega?
Es ist wirklich so, wir sind eine Stiftung. Also ohne Gönner gäbe es uns als Rega nicht. Das muss man wirklich sagen. Oder wir werden drei durch unsere Gönner. Mhm. Das heisst, jeder zahlt im Prinzip einen Gönnerbetrag ein. Mit diesem Gönnerbetrag dürfen wir einfach anrufen. Ich sage es einmal so. Es ist spannend, gell, Marlene? Manchmal melden sie sich bei euch, manchmal bei uns. Im Wesen kommt es nicht so drauf an. Uns ist wichtig, ein Patient wird geholfen. Also ob wir jetzt das Telefon annehmen oder nicht und dann später die Medikal einschalten oder der Fall kommt vielleicht via euch zu uns. Wir probieren einfach zum Helfen und das möglichst im Sinne vom Patienten.
Weil ihr von der Medical ist oft mit verschiedenen Anbietern zusammen. Wie tun ihr denn jetzt als Partner von der Swica eine Repatriierung organisieren? Wie geht ihr da vor?
Das startet je nachdem eben entweder ist es Träger, der den Fall als erstes gehabt hat, oder wir. Wir sagen dann so ein bisschen, dann bleibt der, der zuerst gehabt hat, im Lead, je nach Wunsch von natürlich vom Patienten. Wenn der Wunsch ist auf eine Repatriierung, dann machen wir es ähnlich wie Träger, dann tun wir mal medizinisch abklären. Und ich denke, dort ist der Punkt von der Nadine sehr wichtig. In erster Linie tut man mal abklären, dass der Patient adäquat versorgt ist, wo er ist. Also es ist nicht das Ziel, die Repatriierung als erstes, sondern mal sicherzustellen, dass die Versorgung adäquat ist. Und dann, wenn unser abklärender Arzt gesagt hat, mal, es braucht einen Transport, dann ist es so, dass wir mal schauen, können wir den organisieren? Haben wir es okay, versicherungstechnisch? Da ist je nach der Versicherung halt verschieden. Da kommen ganz viele Faktoren dazu. Eben Diagnostik, Kosten etc. Wir holen dann Offerten ein bei den verschiedenen Provider, wo wir zusammenarbeiten. Und ganz oft, wenn es ein Chat ist, ist es dann die Rega, wo der Patient beispielsweise dann zurückfliegt. Also und ganz im Detail, wenn der umfangreichste Transport, das kann Nadine vielleicht bestätigen, ist der Linienflug medizinisch begleitet, weil da braucht es halt ganz viel, da braucht man eine Crew, da braucht man also einen Linienflug, der passt.
Ist das fast aufwendiger als der Ambulanz? Ja. Ich habe jetzt gedacht, der Ambulanz-Jet ist wie so das Aufwendigere.
Gell, das meint man ja. Immer, aber wir sind vor allem gell, Marlene, in der Hochsaison, was bei uns typisch so die Ferienzeiten sind. Da kriegst du nicht einfach einen Flug, so weder für die Crew, noch manchmal für Patient und Crew dann. Also, und dann muss man wieder schauen, wie schwer verletzt ist der Patient, wie schwer krank kann der mit dreimal umsteigen und dem medizinischen Team. Ist das verantwortbar, oder? Mhm. Und das blockiert uns manchmal, ja. Ganz einfache Sitzplätze beim ganz normalen Linienflugzeug.
Wie entscheidet ihr dann, ob Linienflug, eben, ihr schaut ein bisschen, was ist rum, oder ist es der Zustand des Patienten? Ist es einfach im Ambulanz-Chat, habe ich das Gefühl, ist der Zustand schlechter? Ist das so?
Das ist auch eigentlich die Idee, genau. Also wir schauen wirklich, welche Art von Hilfe braucht der Patient. Und es gibt gewisse Sachen, die gehen einfach nicht auf dem Linienflugzeug. Und das lässt auch die Airline zum Beispiel dann gar nicht zu. Also man braucht ein medizinisches Formular, was die Airline im Prinzip dann annimmt von uns und sagt, ja, es ist in Ordnung, ihr dürft mitkommen mit einem Doktor oder mit der Pflege oder mit einem Medical Team zusammen. Also ihr könnt uns auch mal ablehnen, ja.
Könnt auch mehrere Patientinnen und Patienten mitkommen?
Auf jeden Fall. Also wir probieren natürlich auch, möglichst wirtschaftlich zu sein. Und gerade im Sommer, also da haben wir sicher mehrere Patienten von Italien auf einem Jet. Da kann es sogar mal sein, dass wir nicht einmal mehr in der Lage sind, Angehörige zu mitnehmen, wenn wir echt alle Plätze besetzt haben mit Patienten und Piloten und dann noch medizinische Teams. Ja.
Jetzt, das sind natürlich, man gehört USA, Italien oder so, also es gibt ja sicher auch ganz, ganz abgelegene Orte. Fliegen dir überall hin, weltweit?
Ja.
Also dort, wo es einen Flughafen hat.
Genau.
Wo man es irgendwie organisieren kann.
Ja. Mein weitestes, und das war noch ein ganz spezieller Fall, war Tahiti. Ich habe mal ganz am Anfang sogar bei der Rega, ich durfte auf Tahiti und habe mich auch gefreut und denke, wow, so eine Insel da im Polynesien.
Hast du ja nicht viel von den Inseln dann selber, oder?
Ja. Ich habe einfach gehofft, dass ich das mal, ja, ich bin noch nie da gewesen. Und der Fall war auch ganz speziell. Es war ein älterer Herr, so in den 70, ich weiß nicht mehr, zwischen 70 und 80, glaube ich. Und der war 50 Jahre verheiratet mit seiner Frau. Und dann sind die auf eine Schiffsreise gegangen. Und dann ist er prompt in der Nähe von Tahiti ist der krank geworden. Und hat einen Herzinfarkt bekommen, ist dann reanimiert worden. Sie haben dann mit dem Helikopter sogar dann auf Tahiti im Prinzip geflogen. Und ist dann dort im Spital gewesen und ihm ist es nicht so sehr gut gegangen. Und dann sind wir wirklich mit dem Jet dann via, ich glaube, Vancouver damals noch, sind wir dann da wirklich runter. Und da dauert allein schon die Reise, dauert fast 2 Tage. Weil auch unsere Piloten haben Ruhezeiten, die man muss einhalten vom Gesetz her. Das heisst, es hat schon 2 Tage gebraucht, bis dass wir mal da unten sind. Und dann hat es im Fall nur geregnet auf Tahiti. Genau. Und dort sind wir aber sehr überrascht gewesen. Es war ein sehr, sehr gutes Spital mit französischen Ärzten und Pflege. Also die haben so ein Austauschmodell mit Paris und die kommen dann dort an und versorgen den Patienten. Und es war schön gewesen, wir haben wirklich den Patienten, obwohl er wirklich krank war, aber wir konnten wirklich sicher und halt über eine sehr lange Zeit durch, aber dann auf Zürich fliegen. Ja,
ja, und er war offiziell gut abgesichert gewesen, sonst wäre das gar nicht gegangen.
Er hat wirklich eine Gönnerschaft gehabt, ja, das ist sein Glück gewesen, weil das sind schon Höhenkosten, die dort entstehen.
Ja. Wir haben mal am Flughafen herumgehört, ob die Leute überhaupt wissen, wie sie im Ausland versichert werden.
Hey, es ist mega wichtig, dass man sich darüber informieren und Gedanken dazu machen. Ja, ich habe eine weltweite Reiseversicherung abgeschlossen. Falls mir irgendetwas passieren würde, möchte ich gerne wieder zurücktransportiert werden, ohne dass so extreme Kosten auf mich zukommen.
Da ich nicht irgendwie in die Berge wandern oder hiken, habe ich mir so Gedanken. Ich habe immer irgendwie das im Kopf, dass wenn man in die Natur rausgeht, die Gefahr eher besteht. Aber ja.
Hi, ich bin die Franzi. Wir fliegen heute nach Porto. Und wenn was passiert, hoffe ich, dass ich überlebe. Und über alles andere mache ich mir dann Sorge. Ja, also wir haben keine zusätzliche Reiseversicherung, aber unsere Krankenkasse deckt das relativ gut ab.
Ah, wir fliegen jetzt dann in die Türkei, nach Antalya, bei See der Hunde. Eine Woche Entspannungsurlaub. Wir haben zum einen eine gesetzliche und zum anderen haben wir eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Das sollte was sein, bringt uns zurück.
Also so generell macht man sich schon Gedanken?
Ja, also ich denke, die Leute machen sich Gedanken. Es ist auch, viel mehr Leute sind inzwischen auch mehr informiert, lesen auch mal die AVBs. Gleichzeitig ist das, was Nadine vorher gesagt hat, die Erwartungshaltung der Leute ist enorm gestiegen in den letzten Jahren. Ich denke, das ist jetzt gerade rausgekommen, oder? Ja. Wenn mir etwas passiert, möchte ich zurückkommen. Ja. Also, und das ist so der erste Gedanke, man will zurück. Und ich denke, das ist wichtig, eben, es muss nicht immer in einer Repatriierung ändern. Das ist eigentlich nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eigentlich, dass der Patient vor Ort so kann versorgt werden, dass er ganz normal heim kann. Vielleicht zu der Aussage, die gefallen ist, ich habe eine Reiseversicherung weltweit abgeschlossen. Die allein, aus meiner Sicht, muss nicht unbedingt reichen. Also das muss man sich schon bewusst sein. Respektive man muss dort das Kleingedruckte lesen, bis wo an sind Spitalkosten beispielsweise versichert. Das ist oft limitiert. USA beispielsweise, ja, da sind wir wieder beim Thema. Das geht dann relativ schnell in die Million, je nachdem, was man hat. Also, ja. Und vielleicht das Beispiel, die Aussage mit in die Natur, dass dort die Gefahr am höchsten ist. Ich denke, wir haben mehr Fälle bezüglich Krankheit. Da kann dann vielleicht Nadine noch etwas dazu sagen. Aber so Herzinfarkt, Schlaganfall ist dann also ganz oft. Und die Unfälle sind meistens ganz blöd. Und es muss überhaupt nicht sein in der Natur. Ich glaube, gerade die Leute, die bewusst eine Gefahr eingehen, die sind meistens sehr vorsichtig, tun sich auch vorbereiten. Ja.
Also es kommt gar nicht auf die Umgebung drauf an, sondern es kann jederzeit irgendwas einfach von selber einfach passieren, dass man sich dem bewusst ist.
Genau. Genau. Ja. Also nicht, dass man jetzt mit Angst muss verreisen muss.
Aber es kann einem in Zürich auf der Straße genauso etwas passieren wie in Rom. Oder eben, es ist nicht, weil man jetzt geht, eine Klippenwanderung machen, dass man dann einfach nur dann würde eine Reiseversicherung abschliessen, sondern generell schaut.
Korrekt.
Ja.
Korrekt. Ja.
Hat sich, findet ihr, das Reiseverhalten oder auch die Risikobereitschaft von den Reisenden irgendwie verändert? Vielleicht auch seit Corona? Ist da irgendwie etwas anderes? Beobachtet ihr da etwas?
Also gar nicht unbedingt, oder?
Nein, also seit Corona aus meiner Sicht jetzt überhaupt nicht, aber eher seit den letzten 10 Jahren, dass die Erwartungshaltung ist enorm gestiegen. Ja. Also die Anzahl Leute, die verreist, pauschal irgendwo hin, also berühmte Destinationen vielleicht sind so Hurghada, Türkei, keine Kreditkarte dabei, keine Reiseversicherung. Und dann ins Spital kommen, merken, ich habe morgen meinen Rückflug, ich kann den nicht antreten. Dann wird es schwierig. Und dann ist es so ein bisschen die Erwartungshaltung, Krankenkasse macht jetzt alles. Nein, wenn man am nächsten Tag entlassen wird, man hat den Rückflug verpasst, ja, dann muss irgendjemand
das dann oft? Also haben wir oft so Fälle, wo man denkt, ja, jetzt hätte es wirklich vorher sollen. Das ist gar nicht so selten.
Nein, das ist oft.
Also sollten wir alle noch mal ein bisschen durchschauen, wie wir genau versichert sind, bevor wir dann auch in die Ferien geht, in die nächsten.
Ja, also ich denke,
das ist ein guter Rat,
sicher ein guter Rat. Und auch selber das Zeug ein bisschen durchlesen. Man muss ehrlich sein, also es ist auch kompliziert, durch den Versicherungsdschungel zu verstehen, wie ist man jetzt genau versichert. Das ist nicht einfach. Ich denke, dort mal selber vielleicht AVBs lesen und dann wirklich die Frage stellen, was heisst das jetzt genau? Und sich dann das erklären lassen.
Eben, ich könnte ja auch anrufen und sagen, schaut sich, ich bin so versichert, was kann ich noch, was soll ich noch? Das wäre dann der einfache Weg, oder? Wenn man nicht alles möchte, durchackern und es sicher auch verstehen. Wir hören jetzt noch schnell in einen anderen Fall rein. Die Zwicka-Kundin Claudia Sophie Lenzlinger ist in Thailand verunfallt.
Ich bin in meinen 3-monatigen unbezahlten Urlaub unter anderem nach Thailand gereist. Und habe mir dann natürlich auch nicht Nationalparks entgehen und verschiedene Abenteuer. Das Abenteuer war, wir haben Wasserfall besichtigt im Norden von Thailand, in der Nähe von Chiang Mai. Und dort sind wir an einem riesen Wasserfall angekommen. Und das Schöne war auch, der ist schon relativ tief, sprich, man konnte von den Felsen runterkumpen. Ich habe mich nicht aufgewärmt vorher und bin auch wie alle anderen von diesem Wasserfall gesprungen. Er war 4 Meter hoch. Ich bin reingekumpelt und während dem Fall ins Wasser habe ich schon gespürt, ich habe mir irgendetwas Komisches zugezogen. Ich konnte kaum mehr aus dem Wasser rauskommen. Ich habe gemerkt, etwas ist nicht gut in meinem Lendenbereich links.
Jetzt bei so einem Fall, ein Sprung in Wasserfall, könnte man da auch sagen, das ist mangelnde Selbstverantwortung? Tun die da unterscheiden?
Also wir jetzt, wenn wir im Auftrag von der Unfallversicherung oder von der Krankenkasse oder auch von der Reiseversicherung unterwegs sind, ja, dann ist das definitiv ein Fall, wo wir mit unserem Auftraggeber nochmal abklären müssen. Da geht es um Wagnis, wo man eingeht und das gilt es abzuklären. Das sind Fälle, die teilweise nicht gedeckt sind. Jetzt bei dem Wasserfallsprung ist das jetzt kein Problem gewesen in dem Sinn. Das ist jetzt noch etwas, was viele machen. Aber beispielsweise Risikosportart, das ich kann vielleicht von einem Fall erzählen. Wir hatten mal einen jungen Herr gehabt, 32-jährig, eine längere Auszeit, wie jetzt auch Frau Lenzlinger, die wir gehört haben, ist auf Reisen, unter anderem auf Florida mit seiner Partnerin, ist ein passionierter Motocross-Fahrer gewesen, ist dort auf einer Motocross-Strecke verunfallt, schwer verunfallt. Das war jemand, er hat sich leider nicht darum gekümmert, eine Zusatzversicherung zu haben. Die Unfallversicherung aufgrund dessen, dass er eine längere Auszeit genommen hat, nicht mehr gültig beim Arbeitgeber. Das sind dann schwerwiegende Fälle. Weil das geht dann auf Wagnis und dann heisst es, Zusatzversicherung deckt nichts von der Krankenkasse. Das geht nur über Grundversicherung und dann sind wir wieder bei dem doppelten Ansatz Wohnkanton, wo halt einfach in den USA in keinster Weise reicht.
Und das Wagnis ist da nicht die mangelnde Versicherung, sondern das Motocross-Fahren.
Genau.
Das gilt also schon als, weil es müsste nicht sein. Es ist ein Wagnis. Also da muss man schon auch ein bisschen überlegen, weil auch wenn er jetzt top versichert gewesen wäre, würde man immer noch sagen, es ist ein Wagnis.
Ja, ja. Also da kommt es darauf an, welche Versicherungsprodukte er hat, aber grundsätzlich ja, so Risikosportarten. Und da muss man wirklich sagen, Leute, die so Sportarten betreiben, sollen sich extra versichern. Da gibt es Versicherungen.
Risikosportartversicherung.
Ja. So. Ja. Oder Leute, die das beispielsweise auch professionell machen, dort sind die Gruppen jeweils versichert. Also das ist ganz wichtig.
Ich habe im Vorfeld von den Swico-Experten im Fachbereich Ausland noch spannende Zahlen bekommen. Etwa 600 bis 700 Kundinnen und Kunden haben letztes Jahr die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Das sind also etwa, so grob gerechnet, 2 pro Tag, die irgendwo auf der Welt einen Notfall hatten. Die meisten medizinischen Notfälle, die im letzten Jahr verzeichnet worden sind, sind in Deutschland, Italien, Spanien, den USA und Frankreich passiert. Und die meisten Repatriierungen, wo die Patientinnen und Patienten also wirklich zurückgeflogen werden müssen, sind aus Italien, Spanien und Frankreich gekommen. Und von diesen Ländern, die weiter weg liegen, aus den USA und aus Thailand. Gibt es Länder, wo eine Repatriierung oder jetzt auch vielleicht ein Informationsaustausch besonders komplex oder schwierig ist?
Das ist ein bisschen das tägliche Brot von unseren Abklärungsärzten. Also wir haben Ärzte wirklich im Rega-Center, deren Aufgabe ist es, möglichst viel Information zu beschaffen. Aber auch, damit wir entscheiden können, was braucht es denn? Geht das mit dem Linienflug? Geht das allein? Braucht es uns als Begleitung? Oder braucht es tatsächlich einen Ambulanzchat? Und wir merken immer mehr, dass auch die Ärzte in Thailand oder in Italien, die haben nicht unbedingt Interesse, mit uns zu reden. Das heisst, wir kommen mit manchmal unheimlich schwierigen Informationen. Also es kann auch sein, dass wir mal die Ehefrau bitten, das Fötchen zu machen von irgendeinem Monitor oder einem Medikament, was läuft, oder manchmal auch vom Patienten selber, damit wir halbwegs einschätzen können, wie schlimm ist es und was braucht denn der Patient oder die Patientin. Und das merken wir, das nimmt zu. Es hat Sprachbarriere, auch das. Also wir können zwar einen Übersetzungsdienst mit dazu holen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, aber auch das ist unheimlich schwierig. Plus kommt noch Zeitverschiebung, wir sind wach, wenn sie nicht wach sind, man erreicht niemanden, Telefonnummern sind falsch. Also das ist was, was uns wirklich jeden Tag eigentlich beschäftigt.
Also eigentlich will man ja zum Wohl vom Patienten haben, weil ja die Ärzte wahrscheinlich vor Ort ja auch, aber ist das vielleicht Zeitmangel auch? Sie haben einfach keine Zeit, um mit euch zu kommunizieren?
Vielleicht,
dann,
ja, Zeit. Es ist vielleicht aber auch, ich glaube, wir sind relativ offen. Wenn uns der Patient sagt, es ist in Ordnung, dass wir dürfen nachfragen, dann geben wir die Information noch aus. Und ich würde sagen, in Europa eigentlich auch. Aber in anderen Ländern, in asiatischen Ländern oder eben auch Australien, USA, Neuseeland, da ist das nicht so. Da wird nicht einfach Auskunft geben. Und das ist völlig richtig. Aber manchmal behindert uns das in einem zügigen Entscheid.
Die fühlen sich teilweise auch auf die Füße getreten. Ja. Oder? Also das muss man auch sehen. Jetzt kommt die grosse Schweiz und weiss es besser.
So, oder?
Und das ist es ja nicht, aber das sehen halt auch nicht alle. Also, und jetzt aus der medizinischen Einsatzzentrale her, also zum Beispiel Japan ist ein sehr schwieriges Land für uns. Das ist sprachlich natürlich bedingt. Jetzt arbeiten wir eng zusammen mit unserem Korrespondent. Aber auch der hat nur limitiert die Möglichkeit, dort etwas reinzuholen. Da muss man nicht vergessen, das sind auch kulturelle Begebenheiten, Gesichtsverlust. Man geht nach Hause telefonisch schon mal gar keine Auskunft, weil wenn man etwas falsch sagen würde, das wäre für die gerade sehr schlimm. Also das muss man, glaube ich, beachten. Und ich denke, als Patient oder als Angehörige ist es auch wichtig, einen respektvollen Umgang mit diesen Leuten vor Ort. Das ist das, was Nadine vorher so betont hat. Also die machen mit dem, was sie haben, das Bestmögliche. Am Schluss wollen alle das Bestmögliche für den Patienten, auch die Leute vor Ort.
Wir hatten einen Patienten, schwer verletzt in der Türkei. Und letzten Endes, die haben sich einfach geweigert, diesen Patienten zum Lager. Warum auch immer. Aber sie haben uns nicht reingelassen. Wir sind vor der Tür gestanden, wir sind nicht reingekommen durch die Tür.
Wow, ja. Okay. Was haben wir dann gemacht?
Es hat dann eine Nacht gekostet.
Also wir haben es nochmal probiert.
Ja, genau, haben wir es nochmal probiert mit auch Hilfe von einem Korrespondent. Und ich glaube, den haben wir sogar von euch ausgelernt.
Den haben wir wahrscheinlich gemeinsam.
Genau. Und dann mit so kleinen Vermittlung und manchmal auch mit der Botschaft. Also wir brauchen manchmal die Hilfe von der Botschaft. Wir können auch nicht einfach irgendwo herfliegen und dort landen. Also wir brauchen Bewilligungen, wir brauchen Überflugsbewilligungen. Wir müssten überhaupt mit unserem Material dürfen einreisen in das Land. Das ist zum Beispiel in Mexiko ein Problem, dass wir nicht durch den Zoll kommen. Es ist wirklich, es ist eine unheimliche Logistik, egal ob Linienflug oder Jet-Einsatz, die hinter so einem einzelnen Patientenfall steht.
Das ist alles viel komplexer, als man meint, ja.
Ja, und ich denke, da muss man auch darauf achten, woher reist man. Also eben EDA-Reisehinweis sind zu beachten. Also es gibt Länder, da können wir dann auch nichts mehr ausrichten. Also Leute, die zum Beispiel jetzt auf Russland reisen, wir haben eine Patientin gehabt, die ist auf Russland gereist. Also erstens denkt man natürlich, also man reist doch jetzt nicht auf Russland. Ein gewisses Verständnis, ist eine Tochter, reist zu ihrer älteren Mutter, 80-jährig, über die Türkei. Das ist jemand, die können wir nur zurückholen über die Türkei mit unserem türkischen Korrespondent. Ansonsten kommen wir dort nicht rein. Also das muss man sich dann schon bewusst sein, wenn man in so Länder reist. Kann man nicht erwarten, dass wir am nächsten Tag dort stehen. Ist einfach nicht möglich.
Würdet ihr sagen, gibt es tendenziell eher eine Zu- oder eine Abnahme von Personen im Ausland, die Hilfe benötigen?
Ich glaube, es ist etwa gleich. Ich würde sagen, so ein Mühe mehr vielleicht pro Jahr. Aber was wir vor allem sehen, ist, dass die Altersgruppe sich nach oben verschiebt. Also wir haben mehr ältere Leute, die mehr und komplexer reisen. Und das sehen wir deutlich so in unseren Zahlen.
Ist das vielleicht aber die Zunahme, weil dann doch mehr hilft? Oder hat das gar keine Auswirkung, dass sie jetzt älter sind?
Es hat natürlich eine Auswirkung. Für uns ist vor allem wichtig, meistens hat man ja schon eine Vorerkrankung, wenn man so ein bisschen älter ist. Und das spielt vor allem eine Rolle, wenn man mit einer Herzerkrankung oder mit einer Lungenerkrankung geht fliegen und hat vielleicht nicht den normalen Rhythmus, nicht das normale Essen, nicht den normalen Schlaf, dann kann es einfach sein, dass die Erkrankung, die vorher schon da war, aber am Boden in der Schweiz nicht relevant ist, dass die dann plötzlich aufpoppt und sozusagen das Problem verursacht. Und das haben wir schon oft. Also manchmal machen wir uns schon Gedanken, wie sind die Leute überhaupt dort runtergekommen, wo sie dann eigentlich sind und dann krank werden. Und das ist sehr, sehr spannend. Also der Mensch hat schon das Gefühl, ja, er hat das Recht auf Reisen, und das hat er prinzipiell auch. Aber ein gewisser Teil von Eigenverantwortung, den würden wir uns manchmal wünschen. Aber wir probieren wirklich nicht zum Urteilen. Wir retten, das sagt immer unser CEO. Aber das sehen wir schon. Das wird einfach so ein bisschen schwieriger.
Das kann ich nur unterschreiben. Also was wir zum Beispiel auch merken, ist jetzt gerade in der Sommer-Herbst-Saison, ältere Leute auf Kreuzfahrten gehen. Das hat extrem zugenommen. Also das ist uns letztes Jahr aufgefallen. Und es ist praktisch eine Kreuzfahrt, oder? Man steigt einmal ein, man kann mit Rollator unterwegs sein, mit Rollstuhl, es ist kein Problem in dem Sinn. Es hat einen Arzt an Bord. Aber da gibt es halt auch Fälle, man fällt um. Man bricht sich den Oberschenkelhals, man wird ausgeschifft. Das ist vielen nicht bewusst, man wird ausgeschifft. Oder irgendwie Herzsachen oder so. Kein Schiffsarzt übernimmt die Verantwortung, wenn er weiss, die nächsten 5 Tage habe ich keine Anlegestelle. So jemand wird ausgeschifft und dann wird man an Ort ausgeschifft. Also sprachliche Barrieren, kulturelle Barrieren. Und dort kommen dann Ängste auf bei diesen Patienten, was wir natürlich sehr gut verstehen. Aber für uns ist die Organisation dann auch also umfangreich. Oder? Das sind so Sachen, wo man dann mit dem Hausarzt muss reden muss, weil eben schon Vorerkrankungen da sind. Da muss man dann recht gut herausfinden, wie kann man den Patienten holen. Und es braucht einfach Vorbereitungszeit.
Und eben, wie kann man denn den Patienten holen, wenn jetzt irgendwo, sie sind 3 Tage irgendwo auf dem Ozean unterwegs und jetzt passiert etwas am ersten Tag und man weiss, sie sind noch, was macht man in so einem Fall? Gehen die da mit einem Schiff hinten an oder der Heli? Oder?
Ja, das wäre schön.
Also dort ist jetzt eigentlich die Verantwortung von der Schiffscrew. Also die Schiffscrew, die sind
die dort
sehr organisiert.
Und die,
ja, und die sind gut organisiert. So jemand, also wenn es dann wirklich keine Möglichkeiten gibt zum Anlegen, die werden mit dem Heli abgeholt.
Je nach Schwere der Erkrankung wieder, oder? Und dann landen die wirklich, also letztes Jahr immer so eine Phase gehabt, dass immer mehrmals auf Norwegen, weil einfach die vom Kreuzfahrtschliff immer dort sind, schön ausgeladen worden und dann dort gestrandet sind und man hat sie dann von dort müssen irgendwie heimbringen.
Wie können sich die Leute jetzt ideal auf ihre Ferien vorbereiten?
Impfungen ist auf jeden Fall wichtig. Also besonders in bestimmten Ländern. Denn Medikament, was brauche ich, in welcher Menge und braucht es vielleicht da auch als offizielles Dokument? Oder?
Für den Zoll kann man nicht immer einfach einführen.
Airline, genau, das sind so die Sachen. Dann eben Hausapotheke, hast du schon gesagt vorher, gell? Das ist einfach wichtig. So, einfach so die Basics mal mitnehmen. Kinder vor allem. Oder die haben immer irgendwie ein Infektli, sie husten. Und das sollte man einfach unbedingt ein bisschen Afalgan und Ibuprofen einfach dabei haben. Die meisten Eltern haben das auch, muss man sagen. Das sind so die Grundsachen, die man schon selber machen kann. Und der nächste Schritt ist wirklich, zum zu schauen, hey, wo sind wir so ungefähr? Oder hat es einen Hotelarzt? Wo ist das nächste Spital? Das könnte man noch machen. Einem Gönner bietet man noch die Möglichkeit, dass er anrufen kann. Also wenn er wirklich im Zweifel ist, wo er hin soll, dann probieren wir herauszufinden, wo sind sie denn und können, wir haben so wie eine eigene Datenbank mit den Spitälern und der Qualität, und dann können wir zum Beispiel was empfehlen. Oder auch irgendeine Praxis, die einen guten Übersetzer hat in Ägypten. Also da können wir auch da schon weiterhelfen.
Ja, ist genau. Sicher auch nicht schlecht, wenn man vielleicht gewisse Dokumente auch übersetzt hat, oder? Oder auch Blutgruppen weiss.
Genau, dabei hat, vielleicht auf dem Handy, dass man das weiss, Notfallkontakt, wenn man nicht mehr ansprechbar ist, passiert auch. Mhm. Ein Handy, das man ins Ausland anrufen kann, das erleben wir sehr viele Leute, die nur über WhatsApp telefonieren können. Wir haben aus datenschutzrechtlichen Gründen, können wir zwar über WhatsApp schriftlich kommunizieren, aber noch nicht mündlich, kommt dann vielleicht mal. Das sind so Sachen, wo man sich sicher gut vorbereiten kann.
Auf was sollte man als versicherte Person achten, wenn man ins Ausland reist? Muss man eben eine zusätzliche Versicherung abschliessen? Wir haben es schon gehört, aber hier haben wir nochmal den Daniel Lorenz von der Swicoc dazu gefragt.
Über die Grundversicherung ist man bei medizinischen Notfällen im Ausland grundsätzlich nur bis zum doppelten Ansatz vom Schweizer Tarif versichert. Als Beispiel, eine Behandlung in Australien wird 800 Franken kosten, und in der Schweiz 300 Franken, dann würde man 600 Franken erstattet bekommen. Teilweise sind die Leistungen unserer Grundversicherung überhaupt nicht gedeckt, wie zum Beispiel Transportkosten. Im EU-EFTA-Raum und im UK hat man noch die Möglichkeit, die Leistungen über die europäische Krankenversicherungskarte von der Grundversicherung zu beziehen. Die wird allerdings nicht überall akzeptiert und bei einem Spitalaufenthalt ist man nur in der allgemeinen Abteilung gedeckt. Und je nach Versorgungsstandard wäre Behandlung Privatspital oder vielleicht in einer privaten Abteilung im Spital wünschenswert. Aus diesem Grund sollte man bei Reisen außerhalb EU-EFTA unbedingt eine Zusatzversicherung abschliessen, aber eigentlich auch im EU-EFTA-Raum, damit man einen unbeschwerten Zugang hat zum Leistungserbringer seiner Wahl und im schlimmsten Fall auch die Kosten für eine Repatriierung in die Schweiz deckt sein.
Also auch im europäischen Raum. Aus meiner Sicht macht eine Zusatzversicherung Sinn. Es ist so, Spanien ist ein sehr gutes Beispiel. Da wird man automatisch in Privatspitäler geführt. Das ist nicht ein Patient seine Wahl, sondern dort läuft es einfach so. Wenn man dort einen Notfall hat, mit der Ambulanz eingeliefert wird, kommt man meistens in ein Privatspital. Und wenn man dort keine Zusatzversicherung hat, dann hat man die rechnet nicht über die europäische Krankenkassenkarte ab. Und je nach Versicherung, die man dann hat, es gibt gewisse Versicherungen, die sprechen den Kostengutsprach aus der Grundversicherung, aber müssen es nicht. Und wenn es dann halt nicht so ist, dann muss man es selber zahlen. Und ja, das geht ins Geld.
Jetzt, du hast vorher eben noch gesagt, wie sieht das ideale Versicherungspaket aus, das man hat. Ich finde das eben extrem wichtig. Darum willst du es noch mal schnell sagen, was braucht man alles? Also erstens?
Aus meiner Sicht eine Grundversicherung natürlich. Die hat jeder Schweizer, weil das muss man haben. Eine Zusatzversicherung, die man einfach kontrollieren muss. Zahlt die Repatriierung in die Schweiz und wie hoch zahlt sie die Spitalkosten? Abklären die Unfallversicherung. Ist man über den Arbeitgeber unfallversichert? Wenn nicht, dann muss man es unbedingt bei der Krankenkasse dabei haben und dort vielleicht noch betonen, in der Grundversicherung und in der Zusatzversicherung. Also auch wenn man über den Arbeitgeber unfallversichert ist, man ist beim Arbeitgeber grundunfallversichert, eventuell privatversichert, aber nicht immer. Und wenn man eben nicht privatversichert ist über den Arbeitgeber, dann ist man zum Beispiel für einen Rücktransport nur limitiert versichert, bis knapp 30'000 Franken. Langt aus den USA, Asien in keinster Weise. Dort muss man dann schauen, dass man den Unfall bei der Zusatzversicherung drin hat. Dann eine Reiseversicherung, dass man eben mehr Kosten, beispielsweise man muss länger im Hotel bleiben, weil ein Angehöriger krank ist oder man hat den Rückflug verpasst aus Krankheitsgründen. Dort kommt die Reiseversicherung ins Spiel. Eine Reiseversicherung kann auch Heilungskosten dabei haben. Das ist im Nachgang zu dem, wo die Krankenkasse oder die Unfallversicherung muss zahlen. Kann auch so ergänzt werden. Und dann, aus meiner Sicht, macht es absolut Sinn, eine Regagönnerschaft zu haben.
Und jetzt sag du nochmal, Nadine, warum braucht es eben all diese Zusatzversicherungen und noch zusätzlich eine Rega-Gönnerschaft? Warum?
Das ist genau das, was Marlene gesagt hat. Also, letzte Woche haben wir auch eine Anfrage von einem Patienten aus Südamerika, der keine Gönnerschaft hatte. Und wo genau das, die Zusatzversicherung, die deckt zwar einen Teil von der Repatriierung, aber bei weitem nicht alles. Das ist teuer und da reden wir nicht von 2'000 Stutz, das sind dann 40'000, 50'000 Stutz. Und das ist der Teil, den Träger im Prinzip ihre Gönner erlassen kann. Und deswegen sagen wir, mit einer Grundversicherung, einer Zusatzversicherung, Reiseversicherung plus der Träger-Gönnerschaft das ist die optimale Version eigentlich.
Ganz wichtig auch bezüglich Reisevorbereitung, wenn man eine Vorerkrankung hat oder man hat zum Beispiel eine chronische Erkrankung und die ist akut, bevor man verreist, unbedingt noch beim Hausarzt vorbeigehen und sich ein sogenanntes Fit to Fly oder Fit für Reisen geben lassen.
Eigentlich also, nicht reisen.
Oder eigentlich nicht reisen, sagt jetzt Nadine. Aber wenn man halt gleich will reisen, dass man wirklich beim Hausarzt abgeklärt hat, ja, der sagt, mal, man darf reisen, weil da kann es halt auch sein, dass eine Krankenkasse nachher sagt, sie sind verreist, sie wären gar nicht fit gewesen. Und wenn dann nicht irgendwo ein Zettel vorhanden ist, wo der Hausarzt bestätigt, mal, ich habe das angeschaut, es ist okay.
Auf der ganzen Welt gibt es so viele verschiedene Gesundheitssysteme, unterschiedliche Herausforderungen. Überall läuft es anders, was die Abläufe für Erkrankungen oder Unfälle im Ausland betrifft. Es war spannend, mehr dazu zu erfahren und vor allem auch zu hören, was wir als Versicherte können und sollten machen, damit es dann möglichst reibungslos abläuft, wenn man mal in so einer Situation ist. Hoffen wir aber, dass es nie so weit kommt. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen, die zugelassen haben, schöne, unfallfreie Ferien in der Schweiz und im Ausland. Und danke vielmals euch, Marlene und Nadine, dass ihr euch Zeit genommen habt und da gewesen seid. Merci vielmals.
Danke dir vielmals, Nadja.
Sehr gerne geschehen.